HR2 Kultur zum Nachhören. Doppelkopf. Wir bitten um Ihr Verständnis, dass wir aus urheberrechtlichen Gründen Musiken, die in der Sendung gespielt wurden, in dem nun folgenden Podcast-Angebot ausblenden müssen.
Heute zu Gast Alexander Gorkow, Instinktschreiber, Gastgeber Johanan Schelljem. Alexander Gorkow, wir wollen sprechen über einen wunderbaren Roman, der eigentlich kein Roman ist, sondern ein Spot auf eine vergangene, längst versunkene Zeit, so eine Art deutsches Atlantis, nämlich das Nachkriegsdeutschland West. Da haben Sie ein Buch geschrieben, Hotel Laguna heißt es, Meine Familie am Strand. Wegen des Titels hätte ich es garantiert nicht gelesen, aber war gerade kein anderes da. Also habe ich es mit in den Urlaub genommen an die Irische See und habe Tränen geweint vor Lachen. Das hat sehr viel mit Alexander Gorkow zu tun. Und der ist geboren worden an einem Ort und aufgewachsen an einem Ort, der sein Leben doch 90-sekündlich bestimmt hat. Erzählen Sie.
Geboren 1966 in Düsseldorf und aufgewachsen sehr, sagen wir mal, prosaisch, aber andererseits auch laut, nämlich in der Einflugschneise des Düsseldorfer Flughafens.
Das heißt Düsseldorf-Meerbusch, kann das sein?
Ja, Meerbusch ist eine eigene Stadt. Das heißt nicht Düsseldorf-Meerbusch, aber es ist Meerbusch und das befindet sich sozusagen auf der anderen Rheinseite. Und wenn die Flugzeuge den Rhein dann überquert haben, nachdem sie über Meerbusch geflogen sind, dann landen sie auch sehr schnell. Da kommt dann Lohausen und Goldsheim und wie das da alles heißt. Und meine Eltern sind 1963, ein paar Jahre vor meiner Geburt, in eines dieser ganz gewöhnlichen Mietshäuser gezogen, die man auch heute überall sieht in den Städten, aus den frühen 60er Jahren. Drei Parteien, unten ein Garten für die privilegierte Partei, die einen Gartenzugang hatte, und oben wohnten immer noch zwei Familien. Wir waren halt die mit der Gartenwohnung und da kamen im 60 bis 90 Sekunden Rhythmus im Sommer die Flugzeuge. Und da das immer schon ein sehr frequentierter Flughafen war, weil Nordrhein-Westfalen, viele Menschen und auch Industrie und so weiter, haben wir es da laut gehabt.
Papa, Mama und zwei Kinder waren da und Sie waren die privilegierte Familie, die den Garten mitbewohnte. Wie hat das Ihre Kommunikation geprägt?
Es gab die stete Panik, nicht ausreden zu können. Also man hatte immer das Gefühl, das beschreibe ich ja in dem Buch, wie jeder, der gerade einen Gedanken äußert, in Atemnot gerät, weil er das Gefühl hat, jeden Moment kommt ein Flugzeug. Und was gesagt werden muss, muss gesagt werden, bevor das Flugzeug kommt. Und insofern war der Satz, ich möchte bitte ausreden dürfen, ein sehr oft gehörter und gesagter.
Mit spitzem Zeigefinger nach oben.
Ja, mehr mit spitzem Zeigefinger in den Gesprächspartner oder in die Gesprächspartnerin, dass man gesagt hat, du lässt mich jetzt ausreden. Aber das Bewusstsein war immer halb im Himmel. Ja.
Sie hatten ja zu Hause ein Vier-Parteien-System. Der eine, der hatte keine Ahnung und die kurzen Hosen an, den Mund offen. Ja, das waren Sie.
Der Kleine, ja.
Und mit Kinderaugen ist das Buch Hotel Laguna ja auch geschrieben. Mhm. Das heißt, ich gucke Ihnen über die Schulter und denke, um Gottes Willen, was passiert jetzt? Der andere oder die andere ist Mutter Gorkow. Das ausgleichende Moment, ein überraschendes Frauenbild in den 60ern. Und dann gibt es zwei Streithammel. Das ist der typisch cholerische Vater. Ich sehe natürlich sofort Gerd Fröbe vor mir oder wahlweise auch Mario Adorf.
Ja, mit Sie können auch da mein Vater eher klein und ratig war Louis de Funès nehmen, wenn Sie möchten.
Die beiden schreien sich an. Die große Schwester diskutiert den Vater in Grund und Boden, egal worüber. Worum ging es denn?
Es ging wesentlich darum, dass es war ja die Zeit so in den 70er Jahren vor allem. Vorher war ich ja noch nicht so reflektierender Mensch, aber dann wurde ich ein Kind, habe mir alles angeguckt. Meine Mutter sagte, ich sei sehr still gewesen damals als Kind und sie habe sich immer gefragt, was in meinem Kopf vorgeht. Jetzt hat sie das Buch gelesen, sie ist jetzt 89 und sagt, du hast es alles aufgenommen in deinem Kopf, also dass du brauchtest, du konntest nicht reden, weil du musstest ja abspeichern. Ja? Und der Punkt ist einfach, mein Vater ist ein klassischer Bildungsbürger gewesen, liberal, ich möchte mal sagen FDP-nah mit allen Verzweiflungen an dieser Partei, aber doch ein liberaler, klassischer, westdeutscher Bildungsbürger der 60er, 70er Jahre. Meine Schwester, wie so oft, die Kinder von diesen liberalen Bildungsbürgern mehr als linksradikal und dafür das System zu stürzen. Und das gab Diskussion, wenn Sie als Hintergrund mal nehmen, dass ja die ganze RAF-Zeit auch losging, dann bis in den Herbst 77 hinein. Das gab Diskussion, da ging es, wie mir das als Kind manchmal vorkam, um Leben und Tod.
Ihr Vater hat den Grundstein Ihrer Biografie, Ihrer beruflichen Biografie, Alexander Gorkow, auch gelegt mit großen Schmirakeln auf Zeitungsblättern. Da lag dann auf Ihrem Bett, auf Ihrem Tisch ein Artikel, eingekreist, angestrichen, lesen, rot, Ausrufezeichen.
Ja, er war ein fanatischer Zeitungsleser, hat auch Zeitungen gelesen, die er ablehnte, politisch. Also den Spiegel, da sagte er immer, das ist ein Scheißblatt, aber er hat ihn trotzdem gelesen, jeden Montag. Und die Süddeutsche und die FAZ und die Zeit. Und das hat er uns ausgewertet. Also so kann ich das einfach sagen. Das war auch nicht so, dass man damals... Also Mann ist immer so eine Formulierung, aber er hätte nie eine Zeitung abbestellt, weil ihm etwas da drin nicht gepasst hat, sondern er hat sich daran im wahrsten Sinne des Wortes gerieben. Und wenn ein Artikel aber sehr nach seinem Gusto war, dann hat er mit Filzstift mit schwarzem Lesen daneben geschrieben, ausgeschnitten und mir aufs Bett gelegt.
Ihr Vater hatte eine Vergangenheit, Ihre Mutter hatte eine Vergangenheit. So wie ganz Westdeutschland die Adenauer Republik eine Vergangenheit hatte, über die man nicht mehr sprechen wollte. Denn es war ja jetzt Frieden, jetzt sollte man sich einen Kühlschrank kaufen und alles war gut. Was hatte Ihr Vater für eine Geschichte? Der wollte mal Schauspieler werden oder war es wohl? Aus was für einer Familie kam er? Und was für eine Gestalt muss ich mir dann vorstellen, die über Düsseldorf-Meerbusch hinwegfliegt, bis nach Mallorca in den Norden und dann in wunderbarem Anzug mit einem Glas Martini on the Rocks dasteht. Aber was verbirgt sich hinter dieser Hemdenbrust?
Das, was, also ich merke ja jetzt, dass mich sehr viele Menschen darauf ansprechen, die sagen, ich habe eine ähnliche Geschichte. Deswegen hat mich das Buch, weiß ich jetzt nicht, berührt oder erheitert oder so. Es ist eine klassische westdeutsche Biografie gewesen, die in den 20er Jahren irgendwann begann. Mein Vater ist 1925 geboren, nicht in Westdeutschland, sondern in Danzig damals. Und er war, wie wir nach seinem Tod so richtig erst herausgefunden haben, 2012, Sohn eines Juden, der verleugnet wurde, um meinen Vater zu schützen. Es gab Antisemitismus, wie Sie wissen, nicht erst 1933, sondern auch vorher. Dann kam die Entscheidung offenbar seiner Mutter, ich habe das alles anhand von alten Briefen rekonstruieren müssen, wie ein Puzzle, so in einem Kommissariat.
Ja. Er hat auch nicht drüber gesprochen.
Nein, meine Mutter sagte nur interessanterweise, als mein Vater gestorben war und wirklich einen Tag später, als wir die ganzen alten Briefe ausgewertet haben zu Hause, weil ich musste ja aufräumen und organisieren, was man dann macht in solchen Fällen. Dann habe ich da im Wohnzimmer gesessen und habe diese Briefe gelesen und habe gesagt, kann es sein, dass der Vater vom Papa Jude war? Und dann sagte meine Mutter so etwas beiläufig, ja, ja, das war wohl so. Und dann habe ich gesagt, das ist aber schon interessant, dass du jetzt sagst, ja, ja, das war wohl so, weil wir haben ja nie drüber geredet. Ja, sagte sie, die Tante Ursula in Dresden hat auch mal sowas gesagt. Aus den Briefen ist es aber eindeutig ersichtlich, weil der Vater meines Vaters sich dort sehr traurig äußert in diesen Briefen, dass er seinen Sohn nie sehen konnte und dass Verwandte von ihm, ein Cousin, ist in Auschwitz ermordet worden und so weiter. Mein Vater hat darüber nicht geredet. Er hat auffällig oft die Position des Staates Israel bezogen in politischen Diskussionen, vor allem in Diskussionen mit meiner linksradikalen Schwester. Und Sie wissen ja, dass damals 60er, 70er Jahre auch die Linke mitunter stramm auf palästinensischer Seite war. Da ist auch noch möglicherweise was aufzuarbeiten. Aber auf der anderen Seite ist es so gewesen, dass er entschlossen hat, glaube ich, nach der katastrophalen Jugend, die er hatte, also er war 5 Jahre in Russland vom 18. bis 23. Lebensjahr.
Als Kriegsgefangener.
Ja, als Kriegsgefangener. Und
er hat in der Wehrmacht gedient.
Ja, als ich die Briefe seines Vaters las, dachte ich, okay, er hatte 2 Möglichkeiten, ins Konzentrationslager oder in die Wehrmacht. Das muss ihm dann auch klar geworden sein, irgendwann, als ja. Er von seiner Mutter erfuhr, oder er hat die Briefe ja wahrscheinlich gelesen irgendwann. Das heißt, das muss ihm klar geworden sein. Ich glaube aber, dass er die Entscheidung getroffen hat für sich, ich möchte meine Kinder mit all dem nicht belasten. Und ich möchte einfach die Jahre, die ich jetzt noch habe, er kam ja todkrank aus Russland zurück, die möchte ich leben und nutzen und ich möchte ein anderes Leben führen. Und das ist das Leben mit Familie gewesen und übrigens auch deswegen Hotel Laguna, das Leben am Strand.
Er hatte irgendwas mit der Schauspielerei zu tun.
Ja, er war jahrelang Schauspieler, unter anderem am Residenztheater in München. Auch sehr erfolgreich, aber also ein erfolgreicher junger Schauspieler, soweit ich das anhand von alten Rezensionen auch rekonstruieren kann und sehr tollen Fotos. Er hat auf der anderen Seite, als er meine Mutter kennenlernte, wollte er sesshaft werden und nicht mehr rumfahren und hier machen und dort, sondern er wollte offenbar wirklich im wahrsten Sinne des Wortes bürgerlich werden. Und hat das abgebrochen.
Und er wurde was? Er verkaufte dann irgendetwas, was aus dem Ausland kam.
Hat eine Firma geführt, in die meine Mutter ihn sozusagen eingearbeitet hat, weil das eigentlich ihre war. Da ging es um Präzisionswerkzeuge für den Flugzeugbau. Wie hießen diese Sachen? Drillinge, Spiralbohrer und so weiter. Und diese Firma hat er von Düsseldorf aus geleitet, eine kleine Firma.
Haben die was hergestellt? Weil in ihrem Buch tauchen nur die...
Ist der Exklusivhändler gewesen für eine amerikanische Firma aus, wie es immer hieß, Cleveland, Ohio. Ich dachte immer, Cleveland, Ohio ist eine Stadt, aber das wurde immer hinzugefügt. Cleveland, Ohio. Und da war die Firma Cleveland, die Cleveland hieß, und die haben diese Sachen hergestellt. Mein Vater war in Düsseldorf Herd Generalvertreter.
Und die Beschreibung des Arbeitsplatzes ihres Vaters erinnerte mich sehr an Heinz Rühmann-Filme, weil der Vater hatte alles, was zu einem, die Schwester hätte gesagt, Kapitalisten und Ausbeuter gehörte, nämlich eine Sekretärin und einen Prokuristen, der Depp, aber der in Wirklichkeit alles managt und immer Unrecht hat, wenn was schief läuft. Mhm.
Das ist so gewesen, das ist eine ganz kleine Firma gewesen. Mir kam das als Kind, vor allem in der Zeit, als die RAF sich auf Unternehmer und Politiker stürzte, hatte ich Angst um meinen Vater, weil er in einem Citroën DS jeden Tag zur Arbeit...
Ein wundervolles, großes Auto.
Ja, jetzt habe ich neulich einen gesehen und da habe ich gedacht, im Verhältnis zu diesen Panzern, die heute rumfahren, ist er ja klein. Ja, aber mir kam er war die Staatskarosse der französischen Präsidenten, wie wir wissen. Und mein Vater war der französischen Lebensart sehr zugetan. Wir waren ja auch, das Buch spielt hauptsächlich im Nordosten Mallorcas, weil es kommt ja auch über eine lange Strecke Frankreich vor, die Bretagne. Und er fuhr in diesem Auto immer in die Firma, wie es hieß. Und ich habe immer Angst gehabt, er wird entführt oder erschossen, weil er ja ein Kapitalist ist, was meine Schwester ihm ja auch immer vorwarf. Aber die Firma war, das waren eben nicht 5000 Angestellte, sondern 4. Und die hat er allerdings mit eiserner Hand regiert. Ja.
Bei 5000 hätte er das nicht anders gemacht. Aber Sie haben ja einige Meisen bekommen von diesem Vater und wir sollten die Mutter nicht unterschlagen. Hat die eine Vergangenheit?
Meine Mutter hat eine, ähnlich wie mein Vater, eine schreckliche Kriegsvergangenheit. Hat ihren Vater verloren im Krieg und ich sage jetzt schrecklich, weil es einerseits schrecklich ist und andererseits, das werden viele Leute meiner Generation, also ich bin Anfang 50 und alle aus dieser Generation haben mutmaßlich mindestens Großeltern, aber vielleicht auch noch Eltern, die den Krieg erlebt haben. Und wir, meine Generation weiß, wir haben einen Dachschaden mit davon getragen, weil wir diverse Neurosen wie es gibt nicht genug zu essen, ich möchte bitte ausreden dürfen und diese ganzen Sachen, die haben wir möglicherweise alle von unseren Eltern nochmal eingetrichtert bekommen.
Und wenn wir jetzt Musik anstellen, dann fangen sie sofort an zu tanzen, weil wer weiß, wann es wieder Musik gibt.
Ja, so war das bei meinen Eltern zumindest, ja.
Und sind Sie von einer Gina Lollobrigida aufgezogen worden oder von einer Margaret Thatcher?
Sie meinen meine Mutter? Also wenn Sie so fragen, würde ich sagen Gina Lollobrigida, auf jeden Fall. Meine Mutter ist eine bis heute wirklich ein Herzensmensch mit sehr viel Wärme, großer Intelligenz. Und das war aber keine kalte Frau, sondern eine sehr warme Frau, damals als Mutter, ja.
Dann müssten wir jetzt mal verblüffenderweise aus Ihren Musikwünschen einen Jazztitel heraussuchen, weil wir danach sprechen wollen über den Augenblick, an dem Ihr Vater seinen Kopf aus der Stereoanlage zieht und zwei Eierwärmer auf den Kopf hat und ekstatische Schreie ausstößt. Und dann erklären wir, was es war. Also wir sagen den Titel einfach nicht an.
Okay. Thank you.
Das war, um das Rätsel aufzulösen, Bitches Brew von Miles Davis, gewünscht von Alexander Gorkow, zu Gast im Doppelkopf auf HR2 Kultur, Gastgeber Johannan Schelliem. Alexander Gorkow.
Der Anfang von Bitches Brew, das ist die Szene zumindest, die im Buch beschrieben wird. Und es gab diesen Moment, wo er,
Ihr Vater?
Mich tatsächlich erinnern, als mein Vater, das muss 70, 71 gewesen sein, als Bitches Brew rauskam. Und er war ein großer Miles Davis Fan. Aber das war ja nun mal auch die Geburtsstunde des Fusion Jazz. Und davon wusste er noch nichts. Das hatte er noch nicht mitbekommen, dass es das jetzt gibt.
Hat ihm sein Jazzmann noch nicht erzählt?
Nein, der Jazzmann im Funkhaus Everts in Düsseldorf. In jeder großen Stadt, egal jetzt ob Frankfurt, Düsseldorf, München. Es gab ja immer den Laden, wo man gut sortiert war. Und in München ist es das Kaufhaus Beck, ich glaube bis heute. In Düsseldorf war es das Funkhaus Everts, wo es eine fantastische Jazzabteilung gab. Und dort tigerte mein Vater samstags hin und bekam vom Jazzmann, ich weiß gar nicht mehr, wie er hieß, aber so wurde er genannt, die neuesten Sachen empfohlen. Und man stand dort mit Kopfhörern, wie wir sie jetzt aufhaben. Große
Eierkocher
eigentlich, ja. Und wir hatten die auch auf, diese Kopfhörer, und dann wurde Kaffee getrunken und es wurde auch geraucht, ja, und zwar in rauen Mengen. Das ist heute nicht mehr so richtig vorstellbar. Es wärmt aber mein Herz, wenn ich darüber nachdenke, mit was für einer Begeisterung man damals genossen hat, völlig bedenkenlos, ob das jetzt gesund ist, ungesund. Die Musik, die mein Vater dann hörte von Miles Davis, fand er extrem befremdlich, weil er ja ein Bebop-Jazzer war, also alter, klassischer Jazz. Und das war für ihn zu neu, erstmal, aber dann.
Ja, das ist sehr spannend, was Sie sagen, weil das hat dann wieder einen Sprung. Also Sie zeichnen erst eine Muppet-Show, also Louis de Funès, dann sagen Sie, ja, war aber liberal, auch noch FDP. Die FDP war damals ja auch stark braun durchsetzt. Also sie hatte dann wunderbare Sätze wie, das müsse man aus dem Judensäckel nehmen, als ihnen mal Geld gefehlt hat. Dann kam dann raus, dass sehr viele Nationalsozialisten dort ihre Heimat gefunden haben, in der frühen FDP. Also ihr Vater liberal, aber dann auch wieder in der falschen Richtung. Dann früher Schauspieler, jetzt Kapitalist und jetzt dann wieder neuerem aufgeschlossen. Etwas, was man als Mensch mit Harmoniebedürfnis gar nicht versteht. Also einem Jazz, der musikalische Konventionen aus den Angeln hebt.
Ich glaube, dass mein Vater nicht identisch war mit sich selbst und dass den das unheimlich beschäftigt hat. Der war immer auf der Suche, also der konnte nie mal irgendwo ankommen. Und das ist etwas, wo ich im Nachhinein denke, das ist irrsinnig bezeichnend für seine ständige innere Unruhe, die er hatte. Also er war bei sich mit seinen Büchern, mit seinen Zeitungen. Aber diese FDP-Geschichte zum Beispiel war ja dann in 70er Jahren natürlich auch eine sozialliberale Sache. Ich glaube, dass er die frühen FDP-Nazis, die es ja zweifelsfrei gab, ganz bewusst auf die leichte Schulter genommen hat und gesagt hat, sei es halt drum. Ja, aber mir ist halt wichtig das und so weiter. Er war dann ein großer Anhänger von Dahrendorf und auch Karl Popper, wo er dann wiederum Helmut Schmidt sich stark drauf berufen hat, auf Popper. Aber er war immer auf der Suche, und was ich toll finde, ist, dass mir im Nachhinein klar wird, dass er aber neue Sachen und sowas immer zugelassen hat. Er hat mit den linken Freunden meiner Schwester bis in die frühen Morgenstunden hinein diskutiert und sich angeschrien. Es wurde immer ausdiskutiert damals. Es wurde nicht in die Filterblase abgetaucht und gesagt, dann leck mich am Arsch, sondern es wurde ausdiskutiert bis zur bitteren Neige. Da flogen die Weinflaschen unten am Boden, kullerten rum. Es wurden Berge von Aschenbechern rein und wieder rausgetragen. Und der Punkt ist einfach, dass auch bei Bitches Brew zum Beispiel ist für mich so ein Signal gewesen, es ist so vieles noch nicht in diesem Buch Hotel Laguna, weil es ja nun mal am Strand spielt. Und ich habe so viel Stoff noch zu Hause, weswegen ich manchmal überlege, es muss ein zweites geben mit diesen Gefechten, die er sich aufgehoben hat und wo er immer wieder Neues entdecken wollte. Bei Miles war das so, dass er erst total verstört war, aber er war total offen gleichzeitig. Und es dauerte 2-3 Tage, dann stand er mit dem Kopf wirklich in dieser Schrankwand drin und schrie den Kopfhörer auf, sich selbst nicht hörend, diese Musik nach. Und er war vollkommen besessen von dieser Platte. Das war für ihn eine neue Welt auf einmal. Und schon wieder war er verliebt.
Das ist nicht nur der Instinktschreiber Alexander Gorkow, sondern auch der Instinkt, ja, der Instinktredner. Damals sind Sie klein und Sie erzählen dieses Buch auch aus der Perspektive dieses kleinen Jungen auf dem Weg zum Flughafen beispielsweise. Ja. Da verkrampft sich das Gesicht Ihrer Mutter und sie lächeln blöd.
Meine Mutter wusste, was passiert.
Wo geht's hin?
Es geht in eine Karavelle.
Was ist das?
In ein Flugzeug, das es damals gab, ein Flugzeugtyp. Das war ursprünglich mal von den Franzosen entwickelt worden als Düsenjäger, dann aber nicht brauchbar. Und dann hat man kurzerhand aus diesem Flugzeugtyp, aus diesem Modell, ein Passagierflugzeug gemacht. Eine pfeilschnelle, sehr enge Maschine. Dann ging es mit der Karavelle der Firma LTU nach Mallorca. Und was meine Mutter wusste, ich wusste ja noch nicht, was wir jetzt machen, weil ich war klein und doof, irgendwie ein Jahr alt oder so. Meine Mutter wusste allerdings, dass ich jetzt gleich ausflippe im Flugzeug, weil ich konnte mit engen Räumen nicht umgehen. Das ist etwas, wo ich im Nachhinein denke, das könnte ja eine leichte Psychose sein meiner Eltern aus dem Krieg. Mein Vater, der verschüttet war, der hatte auch dieses Problem, dass er in Konzerthallen immer guckte, dass er irgendwo sitzt, wo er wieder rauskommt schnell. Und bei mir war es so, dass ich in diesem Flugzeug regelmäßig ausgerastet bin. Und da wir sehr oft nach Mallorca geflogen sind, war das ein Problem. Deswegen kaute meine Mutter im Taxi zum Düsseldorfer Flughafen schon nervös auf ihrer Unterlippe herum.
Und dann?
Dann brach im Flugzeug die Hölle los. Also ich habe da immer ordentlich die Sau rausgelassen und war der Meinung, dieses Flugzeug ist zu eng. Und wir sollten in ein anderes Flugzeug bitte wechseln, ja, wo ich mehr Platz habe. Und dem Wunsch wurde nicht Rechnung getragen.
Die Sache mit der Macke ist ja gut, weil jetzt sind Sie Redaktionsleiter der Seite 3, also der schönsten Reportageseite, die die Süddeutsche hat, neben dem ganzen Buch, was es ab und zu gibt. Und Sie haben wahrscheinlich ein anständiges Büro, was etwas breiter ist als die Karavelle.
Ja, ja, ich habe ein okayes Büro. Wir sind leider am Stadtrand untergebracht seit einigen Jahren. Das bekümmert mich sehr, aber ich will mich nicht beklagen.
Gut, dann klagen wir mal in die andere Richtung. Sie haben dieses Buch überhaupt nicht schreiben wollen. Als anständiger Journalist wollten Sie ein anständiges, anständig heißt ja unter Journalisten, du beschreibst das, was andere sehen, damit andere wissen, was ihnen droht, wenn sie da hinkommen und wie es vorher gewesen ist. Also in dem Fall Mallorca, das liebste Bundesland der Deutschen, das wollten Sie beschreiben. So. Und dann haben Sie losgeschrieben aus dem Bauch. Und was ist dann passiert?
Es ist natürlich einfach so, leider, dass ich nicht mir ein Konzept machen kann und dann schreiben. Wenn ich eine große Reportage oder ein Porträt schreibe. Ich war vor einigen Jahren 3 Wochen mit der Band Rammstein in Amerika und habe diese Tour beschrieben. Wenn ich ein Porträt schreibe über Matthias Brandt, wenn ich ein Porträt schreibe über Bill Withers, ich nehme mir immer das und das vor, dann mache ich mir, wie man das lernt in der Schule, eine Gliederung, was rein muss. Das war bei dem Buch in erhöhtem Maße, weil es ja relativ dick ist, auch so. Und dann fahre ich los und dann biege ich sofort die erste Abzweigung, sofort links ab, statt weiter geradeaus zu fahren. Und das ist, als ob sie im Auto sitzen und sich ständig nicht an die Navigation halten, die ihnen sagt.
Das macht Spaß.
Ja, das macht Spaß. Andererseits, das totale Chaos bricht los. Ich lasse mich beim Schreiben sozusagen erstmal davon treiben. Und das weiß ich auch, wenn ich jetzt mich irgendwann mal wieder hinsetze, um ein neues Buch zu schreiben. Es hat keinen Sinn, dass ich mir ständig in meine vielen Kladden irgendwelche Notizen mache, was am Anfang und dann kommt, sondern ich kann mich nur hinsetzen und schreiben. Und das führt grundsätzlich nach einigen Wochen oder Monaten zu einer Art Nervenzusammenbruch. Weil ich habe dann aus Canyamel, Mallorca, damals meinen Lektor in Köln angerufen bei Kiepenheuer und habe gesagt, Olaf, also oft, wenn ich ganz ehrlich sein soll, habe ich gesagt, Olaf, wer soll die Scheiße lesen? Dann habe ich es meinem Freund Matthias Brandt geschickt, weil ich ja sein Kindheitsbuch sehr gut kenne und wir nun mal seit vielen Jahren sehr gut befreundet sind. Er ist ein harter Kritiker und wir gehen sehr ehrlich miteinander um und streiten. Und ich habe ihm gesagt, du liest das bitte. Und er saß bei Babylon Berlin bei den Dreharbeiten in einem Wohnwagen und ich nägelkauend im Hotel nachts und wusste, er liest das jetzt. Frühe Entwürfe, die ich in Canyamel damals geschrieben hatte. Und dann hatte er mir am nächsten Morgen eine SMS geschrieben, ich soll bloß nicht anfangen, eine Ordnung hineinzubringen. Er sehe da schon so Verdachtsmomente, wo ich anfange, den Journalisten zu spielen, der ich bin. Ich soll hier aber nicht der Journalist sein, sondern ich soll hier der Alexander Gorkow sein, der das Buch Hotel Laguna schreibt und nicht der Alexander Gorkow, der die Seite 3 schreibt, die zu allen Seiten gut recherchiert und so weiter, sondern lass es mal raus, schrieb er. Und ich habe ihm dann gesagt, wer interessiert sich für Rudolf Gorkow? Dass die Menschen sich für Willy Brandt interessieren, leuchtet mir ein. Aber mein Vater, obwohl es ungerecht ist, kannte kaum jemand. Ja? Und dabei hat er sich so eine Mühe gegeben. Und Und dann sagte er, er liebt Rudolf Gorkow und er will diese Szenen haben, wie mein Vater mit meiner Schwester, mir und meiner Mutter im Garten sitzt oder in Südfrankreich oder in der Bretagne oder eben auf Mallorca. Das liebt diesen Mann, er will den unbedingt weiter erleben. So, und so trug das Buch mich davon und am Ende habe ich mit meinem tapferen Lektor die ganze Sache überhaupt erstmal in eine Ordnung bringen müssen.
Es gibt ja mittlerweile im öffentlich-rechtlichen Fernsehen, ich weiß nicht, ob in den Kabelkanälen auch, immer öfter die Warnung, dieser Film könne bedrohliche, psychisch verstörende Szenen enthalten. Also eigentlich müsste man dieses Buch auch mit einer roten Banderole umwickeln und sagen, dieses Buch ist überhaupt nicht korrekt. Also es gibt jede Menge Worte, die ich jetzt nicht zitieren werde, die da drin vorkommen in diesem Buch und die herzerfrischend sind. Also es macht einen Riesenspaß zu sehen, wie Theo, das ist der ehemalige Wirt, wenn ich mich nicht irre.
Ja, ist ein Faktotum, kann man sagen, der in der Bucht dort alles gemacht hat. Also gekellnert, gegrillt, mal hier, mal dort gearbeitet.
Ja, und jetzt sind Jäger schon nicht mehr richtig korrekt, wenn sie nicht andauernd einen Grashalm streicheln. Und dieser Theo hat eine besondere Form der Jagd entwickelt und sie beschreiben die genüsslich und mit einer völlig falschen Moral.
Ja, aber das ist, damals ging es, also um es erst zu erzählen, er hat, wenn er uns am Flughafen abgeholt hat, das sind gut 80 Minuten mit dem Auto von Palma im Süden bis nach Canyamel im Nordosten. Damals hat er und ich fürchte auch andere, der sogenannten Landbevölkerung haben, wenn sie in ihren alten Ford saßen und ein Häschen hoppelte über die Straße, versucht den Hasen zu erwischen, weil der wurde in den Kofferraum gelegt und zubereitet. Das ist aber keine politisch inkorrekte Handlung gewesen, sondern man darf nicht vergessen, dass die Leute dort bis vor kurzem noch damals, es gab ja keinen Tourismus, bevor wir kamen. Doch, es gab Tourismus, aber natürlich nicht in diesem Ausmaß. Und schlechte Ernten hießen damals auf Mallorca, dass die Menschen Hunger hatten. Ein Hase, der über die Straße läuft und erwischt wird, ist einfach ein Festmahl.
Ein gefundenes Fressen.
Ja klar, ein gefundenes Fressen, aber sprichwörtlich. Und das war einfach fantastisch. Und das ist nicht so gewesen, dass man jetzt, ich meine, ich kann ja auch sagen, ich gehe in den Supermarkt und kaufe mir Fischstäbchen, aber das wurde zubereitet dann abends, haben wir erlebt auch.
Aber der kleine Gorkow, völlig ungeeignet für jeden neuen deutschen Kinderfilm, jubelt da im Auto und denkt, hurra,
es ja, weil wir es halt kannten. Es war der vierte oder fünfte Hase, den wir irgendwie erlebt hatten und auch erlegt hatten mit Theo vorne am Steuer. Das ist ja alles eine Frage der Gewohnheit, ja? You get used to it. Und es war irgendwann der Punkt, wenn der Wagen rappelte, dass wir hinten so die Augen aufrissen und sagen, ein Hase, ein Hase. Und dann wurde der Hase in den Kofferraum geworfen.
Da kriegt man ganz andere Gefühle, wenn man an den Apple-Satz denkt, you see what you get.
Ja.
Beschreiben Sie mir dieses Canyamel, weil das ist ja so ein bisschen auch eine Dandy-Szene. Also im Rückblick und nach dem Buch kann man sagen, Ihre Eltern haben diesen Strandurlaub mehr oder weniger bei 3 Promille im Delirium erlebt. Was war das zu der Musik, die wir danach spielen werden, von den Cochabambas?
Machu Campos.
Na, fast.
Die Gürteltiere übersetzt. Ja.
Ich glaube aber, dass die Gürteltiere nicht Machu Campos heißen.
Nein, aber es ist eine Form, eine bestimmte Gürteltierart offenbar aus Peru. Ich habe mich da dann kundig gemacht. Und die Machu Campos sind eine heute weithin vergessene, ein Trio gewesen mit einer sehr maskulin aussehenden Sängerin. Ich kann nur jedem raten, mal zu googeln. Es gibt einen tollen, bei YouTube einen tollen Film über das Lied, das wir gleich hören, El Pepito, wo zwei kleine Gitarristen mit ihren Gitarren hinter so Paravans hervorkommen auf einmal und in der Mitte steht eine sehr stämmige, extrem maskulin aussehende Sängerin mit einer fantastischen Stimme. Und das war damals ein Lied, das in dem Hotel Mevacaio, in dem wir damals untergebracht waren, rauf und runter gespielt wurde, vor allem eben abends an der Bar. Und weil Sie sagen, 3 Promille, meine Eltern haben selbstverständlicher, und ich glaube, die Generation damals, kann man jetzt ausnahmsweise mal sagen, selbstverständlicher geraucht und getrunken als heute. Das, was damals so etwas glamouröser war, ist heute etwas prolliger. Also Menschen, die heute in Canyamel mittags schon trinken, sitzen meistens so etwas rotgesichtig um 11 Uhr vormittags schon mit einer Zigarette und einem Pilz in der Strandbar.
Mit offenem Hemd,
ja, und das sieht nicht so glamourös aus, also auch in sich ruhend, aber nicht besonders schön. Und damals hat man, glaube ich, grundsätzlich, das sehen Sie an den alten Filmen, 60er James-Bond-Filme oder so, es wurde ja rauf und runter gesoffen. und auch den Tag über schon. Und in meiner Familie gibt es eine lange Geschichte erhöhter Leberwerte. Die ist, glaube ich, angeboren auf der einen Seite. Und andererseits hat mein Vater sich um sowas, ich neige da eher zur Hypochondrie, mein Vater hat sich um sowas nie gekümmert. Die haben halt geraucht und getrunken. All dies auch das Bewusstsein, wie sie den Urlaub genossen haben, das Rausschwimmen mit dem kleinen Kind auf dem Rücken hinten und so weiter, ist nicht Teil einer irgendwie ironischen Lebenseinstellung, eines irgendwie gearteten Hipstertums gewesen, sondern meine Eltern wussten, du hast nur eine Möglichkeit zu leben und das ist jetzt. Um die Zukunft haben sie sich nicht gekümmert. Das bedauere ich heute manchmal, weil viele Freunde von uns damals haben heute Häuser in der Costa Cañamél, wir leider nicht. Und die andere Sache ist, dass sie die Vergangenheit vergessen wollten. Sie haben einfach ganz klar gesagt, unsere Kinder kommen mit diesem Schmutz nicht in Berührung und wir leben jetzt. Wenn du das Glück jetzt nicht nimmst, ist es irgendwann zu spät.
Also hier und jetzt konnte nur mit der Pudelmütze von Alkohol und Zigaretten und Machu Campos
ertragen werden. War Genuss. Es war auch nicht, glaube ich, sich wegschießen oder besaufen, sondern es war Genuss. Und wenn ein leichter Rausch zufällig dabei eintreten sollte, umso schöner.
Was mich als Leser von Hotel Laguna, meine Familie am Strand, erschienen bei Kiepenheuer und Witsch, vergnügt, ist ja denn, wenn doch der Reporter Alexander Gorkow aus dem achtjährigen Jungen herausbricht. Der achtjährige Junge beschreibt dann voller Genuss dieses Moment. Er liegt auf den Schultern, auf dem Rücken des Vaters und der Vater schwimmt mit ihm quer durch die Bucht.
Ich versuche das in dem Buch nicht zu verherrlichen, was damals passiert ist und zu verteufeln, wie wir heute das machen. Andererseits muss ich es aber beschreiben. Und wenn ich es beschreibe, stelle ich fest, dass wir damals Sachen gemacht haben, die heute nicht mehr möglich wären. Mein Vater hat mich auf den Rücken gelegt und ist mit mir weit rausgeschwommen. Ich bin die Strecke ja jetzt in den Monaten, ich habe ja letztes Jahr 3 Monate dort gelebt, mehrmals geschwommen, also fast täglich, um ehrlich zu sein. Da schwimmt man sehr, sehr lange raus und dann irgendwann an eine Bootsanlegestelle. Ich habe meine Mutter angerufen in München, habe gesagt, sag mal, bin ich das mit dem Papa geschwommen? Dann sagte sie, ja, ja. Immer wieder. Und dann habe ich gesagt, das ist sehr, sehr tief. Also das ist wirklich weit, richtig weit. Da sieht man vom Strand aus nur noch so kleine Punkte. Habt ihr keine Angst gehabt? Und dann sagt sie, nein, es war ja kein Krieg. Also der Papa konnte ja sehr gut schwimmen. Er war ja sehr drahtig und sportlich. Und heute würde ich, wenn ich das mit meiner 7-jährigen Tochter mache, kämen die Lifeguards angefahren mit ihrem Schnellboot. Ich würde wahrscheinlich eine horrende Strafe bekommen. Ich würde aber sowieso isoliert sein künftig, weil ja alle vom Strand aus schon mit ihren Smartphones es filmen würden, was ich da mache. Und da leben wir in einer sehr, sehr protektionierten Welt und Gesellschaft, obwohl die Welt um uns herum natürlich das nackte Chaos ist. Aber das war damals eben tatsächlich nicht so und damals konnten wir das machen und das ist eine Erfahrung gewesen. Klar kann man sagen, er hätte auch ertrinken können, wenn er einen Infarkt bekommt als Kettenraucher oder einen Krampf, hat er aber nicht. Und so ist die für mich eine Art Urerfahrung dort entstanden, weil ich das nie mehr vergessen habe. Und ich muss sagen, also ich habe einmal in diesen 3 Monaten wirklich heiße Tränen vergossen und das ist, als ich von der Strecke zum ersten Mal alleine wiederkam. Also das, was ich damals mit meinem Vater gemacht habe, alleine geschwommen bin, diesmal wieder zurück. Und da habe ich eine sehr emotionale, sehr tiefe Verbindung zu meinem Vater gespürt, als jemand, der nicht so irre, also ich neige nicht zu übertriebener Esoterik. Das war schon ein Moment, wo ich eigentlich innerlich so ganz tief nochmal Danke gesagt habe und habe mich sozusagen in diese Spur gelegt, die wir damals geschwommen sind.
Und jetzt spielen wir die Machu Campus.
El Pepito.
El Pepito und ziehen uns vorher bitte den weißen Leinenanzug an und stehen an der Bar mit einem halbvollen Glas. Sonst geht das alles nicht. Pepito, mi corazón.
Nunca he comprendido por qué me intereso en ti.
Pepito von den Machu Campus, dem Hit der 1900.
Ich weiß gar nicht, ob es ein Hit war, aber es war eine große Sache in Cañamél. In dem Hotel, es gab ja das Hotel Laguna, nach dem das Buch nun benannt ist, und auf der anderen Seite eine kleine Pension, die hieß Mi Vaca y Yo, die Kuh und ich. Und dort in der dunklen Bar, vollgestopft mit schweren Aschenbechern, dann diesen Wasser-Sodasprühflaschen, dort lief auf der einen Seite Jazz, Miles Davis, Duke Ellington, Lionel Hampton, Oscar Peterson und dann aber eben auch so Vergnügungsmusik, wie es damals genannt wurde. Und Vergnügungsmusik war Los Machu Campos.
Alexander Gorkow, zu Gast im Doppelkopf auf HR2 Kultur, Gastgeber Johann Schelliem. Und vielleicht im letzten Kapitel schauen wir ein bisschen auf das moderne Mallorca. Denn Mallorca ist so ihre Nautilus, in der sie sich durch ihre Kindheit bewegen und letztlich dieses untergegangene Atlantis der Adenauer Republik beschreiben, den alten deutschen Westen. Sie beschreiben das aber auch immer mit listigem Seitenblick auf heute, also damals den Strandurlaub und heute die Strandurlauber. Was hat sich denn verändert? Bei Ihnen war das Glas immer halb voll und Sie haben es...
Heute ist Flasche leer.
Ja. Flasche leer. Und ja. Heute hat man ein Smartphone für Beweisfotos, weil man dann 3,50 Mark Rabatt rausschlagen kann.
Auch das ist etwas, was ich nicht beklagen möchte, sondern nur beschreiben kann. Und das ist, wenn man das vergleicht mit damals, halt sehr auffällig, dass meine Eltern aufgrund ihrer Lebenserfahrung, die sie nun mal gemacht hatten im Krieg, mit sehr wenigen Sachen sehr glücklich waren. Aber was heißt wenig? Sie sind in einer der schönsten Buchten angekommen, die es meiner Meinung nach überhaupt gibt, in, weiß ich nicht, Europa. Mit diesen herrlichen Steilwänden, wo die Tropfsteinhöhlen von Arta sind und rechts die Costa Cañamél. Das ist ja ein paradiesischer Ort. Drum heißt das erste Kapitel Paradies. Auf der anderen Seite ist es das gewesen, was sie gesucht haben nach ihrem Leben, das sie geführt haben, mit Todeserfahrung, schlimmsten Sachen, die man als junger Mensch erleben kann im Krieg. Meine Mutter sagt heute noch, wir wollten, dass unsere Kinder im Sand sind, am Meer, unter der Sonne. Das war das Ziel von allem. So war das gedacht. Und diesem Ziel wurde alles untergeordnet. Und ich glaube, dass meine Eltern anders als heute unsere Generation wusste, dass man Glück nicht planen kann. Du kannst auch nicht Glück in einem Hotelbewertungsportal als Kategorie eingeben. Du kannst dich aber hinsetzen heute und sagen, der Veranstalter hat nicht dafür gesorgt, dass die Abendunterhaltung funktioniert. Mir gefällt das Buffet nicht. Das Meer ist zu laut. Das habe ich mitbekommen dort, dass sich ein Gast beklagt hat. Das habe er nicht gewusst, dass das Meer so laut ist, er könne nicht schlafen. Ein anderer Gast hat sich beschwert, dass das Wasser zu hart aus dem Duschkopf kommt. Dann hat Cisco, der Rezeptionist, in den ich mich sehr verliebt habe dort, der hat gesagt, sie müssen etwas den Hahn runterdrehen, dann kommt es nicht so hart raus. Ja? Ein dritter Gast hat sich beschwert, dass ein Mülleimer in der Küche steht. Es gibt einmal in der Woche den Küchenrundgang. Auch diese Transparenz ist ein Wahnsinn heute, dass die Gäste einmal in der Woche ritualisiert durch die Küche geführt werden, damit sie sehen, wie sauber alles ist. Sauberkeit ist der Gott. Die Gottheit des modernen Urlaubers ist Sauberkeit. Sehen Sie in den Hotelbewertungsportalen, wenn Sie die Beurteilung sehen wollen, sauber ist das ganz große Ding. Ja? Dann sagte Juan Massanet, der Hoteldirektor, ja, da steht ein Mülleimer, weil wir sauber sind. Und dann stampfte der Gast raus und sagte, ein Mülleimer mit Müll hat in einer hygienischen Küche nichts verloren. Ja? Und es war also wirklich für mich erstaunlich zu sehen, dass es viele Menschen gibt, und es sind wirklich nicht alle. Ich habe ja zauberhafte Leute kennengelernt und auch mir sind ja Neurosen, wie Sie wahrscheinlich schon merken, nicht fremd. Aber wie viele Möglichkeiten wir herbeisehnen förmlich, uns das Glück aus der Hand nehmen zu lassen. Es reicht ein Blick ins Smartphone. In den 3 Monaten, in denen ich da war, bin ich durch mein Smartphone so terrorisiert worden. Mit Anfragen aus meiner Redaktion zu Hause, von Kollegen, mit News, simple News. Es war letzten Sommer, wie Sie wissen, schlimmes Zeug los. In meiner Heimatstadt München, ein Amoklauf, Terror und so weiter und so fort. Und das ist etwas, wo ich per se sagen muss, ich bin ja froh, dass es das alles gibt, dass ich mit meiner Mutter wegen des Smartphones telefonieren kann, unkomplizierter als mein Vater damals, Telefonzelle, Schlange stehen, warten, Peseten sammeln und so weiter. Auf der anderen Seite müssen wir uns heute schützen, vor den Informationen, wenn wir uns innerlich mal wieder zerstreuen wollen und müssen uns fokussieren auf das, was wichtig ist im Urlaub. Und das sind wir selbst, unsere Menschen und der Ort, an dem wir sind.
Sie gehen in dem Buch auch auf die Veränderung des Tourismus oder der Reisewelt Mallorca ein. Gibt es denn da einen Hilton? Haben Sie sowas gesehen oder ist das nach wie vor das unberührte Kinderparadies, aus dem der kleine Alexander nicht mehr abgeholt werden
möchte? Es gibt in Canyamel inzwischen zwei Hotels, haben, wie man so schön sagen könnte, aufgerüstet, also sind zu 5-Sterne-Hotels geworden. Das Mevaca-Io gibt es nicht mehr, aber es gibt ein Hotel Can Simonetta, wo Helmut Schmidt dann war in späteren Jahren. Wunderschön, liegt auf einer Klippe. Es gibt ein Hotel, das heißt heute leider Vintage 1934, das hieß damals Cuevas. Das ist das älteste Haus am Platz. Das sind wirklich sehr, sehr schöne Häuser, dass jetzt sich alle möglichen Menschen für Canyamel interessieren. Das hat sich relativ schnell dadurch erledigt, dass es dort nur eine begrenzte Anzahl von Betten gibt in dem Ort. Und die sind alle ausgebucht.
So. Aber es gibt,
man kann natürlich hinfahren und einen Kaffee trinken. Das geht, ja.
Aber es gibt eine Art UFO für begüterte Touristen.
Es gibt eine wirkliche Scheußlichkeit, die mich zutiefst deprimiert hat. Im Hinterland von Canyamel, man kriegt davon im Ort nichts mit, aber so 2-3 Kilometer im Hinterland betreibt die Firma Hyatt ein Resort, wo in ein ehemaliges Naturschutzgebiet, das da schau her plötzlich kein Naturschutzgebiet mehr war, ganz kurz, und dann haben sie sofort die Bagger geholt, so eine Art Gated Community in den Felsen gehauen hat. Ein Ort, wie ich finde, von erlesener Geschmacklosigkeit, Scheußlichkeit. Es soll sozusagen ein alter mallorquinischer Ort nachgestellt werden. Das ist besonders skurril vor dem Hintergrund, dass ja die kleinen, sehr, sehr schönen Orte Cap de Pera und Arta direkt um die Ecke liegen. Aber das ist was für Menschen, die wirklich zu viel Geld haben und sich mitten in diese gebackenen Steine setzen wollen, weil sie sind ja nicht mal am Meer dort. Mit einem hässlichen Natursteinpool, ein wirklich scheußlicher Ort. Alles künstlich, alles soll so aussehen wie Cap de Pera, nur sauber.
Alexander Gorkow, wenn ich versuche, ein Resümee zu ziehen, hat Ihnen dieses Buch die Therapie ersetzt? Wie, haben Sie sich von Ihren Eltern, von diesem Kinderparadies verabschieden können, sodass Sie jetzt als Erwachsener in das Vaterleben eintreten können?
Ja, ich bin seit 21 Jahren Vater, also das wäre wahrscheinlich eh zu spät. Für meine älteren Kinder aus erster Ehe wäre es zu spät. Ich habe ja 2 Söhne, die erwachsen sind. Nein, das ist keine Therapie gewesen. Es hatte aber manchmal Züge einer Therapie. Das habe ich aber erst nachher gemerkt. Ich schreibe ja dort in diesem Buch, dass ich niemals, also es gibt sehr geliebte Schriftsteller, mein großer Held Franz Kafka. Was haben die gelitten unter Kafka, unter seinem Vater oder Thomas Bernhard unter seiner Mutter? Das sage ich ja ganz offen in Hotel Laguna. Ich kann damit nicht dienen. Ich habe meine Eltern sehr geliebt und sie haben mir ein paar ordentliche Meisen vererbt. Da bin ich ganz sicher. Aber ich habe keine Lust, das aufzuarbeiten oder so etwas. Ich habe gemerkt, dass etwas passiert in der Zeit, als ich da war, dass ich mir darüber klar wurde, zum Beispiel, dass ich um den Tod meines Vaters habe ich immer getrauert, aber ich habe in Spanien gemerkt, wie sehr ich ihn vermisse, wie sehr er mir fehlt als Gesprächspartner. Deswegen gibt es im Buch sogar so ein paar Zwiegespräche, auch eher komischer Art wahrscheinlich, aber es ist mir klar, dass ich ihn vermisse. Ich weiß, dass ich an diesem Zustand nie mehr was ändern werde. Wenn ich einen Wunsch frei hätte, würde ich ihn gerne mal für 2 Stunden holen und sagen, ich weiß, du musst gleich wieder los. Du bist tot, du lebst nicht mehr. Ich möchte aber gerne nochmal 2 Stunden mit dir ein paar Sachen abklären. Das wäre mir sehr lieb. Und da höre ich jetzt von vielen Leuten auch nach Lesungen, das geht uns auch so. Und oft ist es aber so, dass wir das Gespräch erst dann suchen, wenn es gar nicht mehr möglich ist.
Ich danke Ihnen sehr, dass Sie zu Gast waren im Doppelkopf auf HR2 Kultur. Gastgeber Johann Schelljem. Und wir spielen was als Rausschmeißer?
Fat Old Son von Pink Floyd. Weil es ein Lied ist, das, glaube ich, eine tiefe Sehnsucht atmet. Ich rede jetzt mal etwas feuilletonistisch. Und es ist ein Lied, das mich an meine Kindheit erinnert, da meine Schwester es sehr oft gehört hat. Und ich bin ein großer Pink Floyd-Fan. When that fire